Sie haben mich gebeten, ich solle etwas über Japan erzählen. Nachdem ich dort volle 40 Jahre gearbeitet habe, weiß ich natürlich einiges über dieses Land, das ich von Nord nach Süd viele tausend Kilometer bereist habe. 4000 Kilometer ist das Land ja lang. Ich habe in fast allen Städten des Landes nicht Dutzende, sondern Hunderte von Vorträgen und Predigten gehalten. Vor allem habe ich dann studiert die japanische Kultur, die japanische Geschichte, die japanische Kunst, Buddhismus und Shintoismus viele Jahre hindurch. Ich könnte also über all diese Dinge ausführlich und lange sprechen, vor allem durch meine vielen Reisen in Japan, weiß ich Dinge und kenne ich Städte und Dörfer, die wahrscheinlich außer mir noch nie oder selten ein Ausländer betreten hat. Ich war auf Inseln im Südjapan, wo sich die Christen in der Verfolgungszeit ohne Priester durch 300 Jahre auf den einsamen Inseln gehalten haben. Dort war ich der erste Ausländer überhaupt, der eine solche Insel besuchte und habe dort bei den Forschungen über die Verfolgungszeit der Christen hochinteressante Dinge entdeckt und auch dann berichtet in Tokio. Aber das sind alles Dinge, über die zu erzählen, würde lange Zeit und ausführliche Schilderungen bedeuten. Ich habe überlegt, in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt haben, machen wir was ganz anderes. Ich erzähle Ihnen ganz kurz einige Sachen aus dem Missionsleben. Das wird ja sicher Ihre Zuhörer mehr interessieren als Kultur, als Kunst, als Buddhismus, als Shintoismus. Was ich dort als Missionar auf eigenartige Weise erlebt habe. Wenn ich das zusammenfassen darf, muss ich sagen, für mich ist die Geschichte dessen, was ich in 14 Jahren dort als Missionar erlebte, eine reine Geschichte des Heiligen Geistes. Ich kann kein anderes Wort dafür gebrauchen. Denn was da passiert ist und immer wieder neu passiert ist, das ist so unglaublich und so unvorstellbar, dass ohne den Heiligen Geist das überhaupt nicht denkbar ist. Ich erzähle Ihnen also einige Geschichten, und zwar nur Beispiele, einige wenige der vielen Beispiele, die ich erlebt habe, wie der Heilige Geist das macht, dass er Menschen zur Kirche führt. Wenn Sie bedenken, dass in meiner Pfarrei 500.000 Menschen lebten, in einer einzigen Pfarrei in Tokio, einer Vorstadtpfarrei, einer der ärmsten Pfarreien in Tokio, und unter diesen 500.000 Menschen, eine halbe Million, gab es im Anfang 20 Christen. Die Pfarrei war 18 Kilometer lang, und zwar nur Hütten. Durch den Krieg war durch alles kaputt. Die Amerikaner haben ja da nur Brandbomben geworfen. Sie brauchten gar keine anderen Bomben zu werfen. Da sind dann kilometerlang sind die ganzen Städte und Vorstädte restlos abgebrannt. Und so hat man dann nach dem Krieg dort Hütten aufgebaut. Die ganzen Leute lebten bei uns in Hütten. Es gab überhaupt keine richtigen Häuser. Und ich musste also dann dahin gehen und habe dann in diesem riesigen Gebiet, wie gesagt, viele Kilometer groß, einige Christen gefunden. Meistens einsame Christen, die ganze Familie war nicht christlich natürlich, die irgendwie auf komische Weise mal irgendwo getauft worden waren. Und jetzt musste ich dorthin und musste dort den Leuten dann zweimal im Monat wenigstens den meisten fast alles Kranke, die Kommunion bringen. Ich hatte ein kleines Motorrad, eine Fox 125 und fuhr dann durch meine Pfarrei zu diesen Orten zweimal morgens ganz früh, um die Kommunion auszuteilen. Nun aber war die ganze Verwandtschaft in den Häusern alles nicht christlich. Die hatten überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und wenn dann plötzlich ein Ausländer auftaucht, den sie gar nicht kennen, und zu allem Schreck der Ausländer noch Japanisch sprechen kann, da waren die verstört. Ich habe gedacht, das geht nicht gut so. Und da gab es eine kleine Schwester, eine Franziskanerin vom Krankenhaus, der Schwestern von der Missionarin Mariens. Und diese Schwester Maria, die sagt, Pater, das schaffen Sie nicht allein. Ich gehe jedes Mal, wenn Sie die Kommunion bringen, am Tag vorher hin und spreche mit den Familien, dass sie am nächsten Tag kommen, dass die vorbereitet sind und bereitet die Leute vor. Schön. Eines Tages geht diese Schwester wieder mit ihrem Fahrrad los und will zu Leuten gehen, wo ich am nächsten Tag die Kommunion hinbringen sollte. Da war aber die Straße gesperrt. Sie musste durch ein ganz enges Gässchen mit ihrem Fahrrad schieben. Sie konnte dort nicht fahren. Und da rechts und links in Abstand von 2-3 Metern nur Hütten, keine Häuser. Und sie kriecht an den Hütten vorbei und dann plötzlich schaut aus einem Fensterloch, man kann es nicht Fenster nennen, ein alter Mann heraus. Und wie der die Schwester sieht, ruft er laut, Maria, Maria, kommen Sie schnell rein, ich warte doch schon so lange auf Sie. Die Schwester denkt, den kenne ich doch gar nicht, und geht weiter. Daraufhin kommt eine Frau anmarschiert aus dem Haus, die Tochter, bitte kommen Sie rein, der Vater wartet doch schon seit Jahren auf Sie. Seit Jahren auf mich? Ich bin nur erst 2 Jahre in Tokio. Der kennt Sie schon ewig, schon lange. Denkt die, was ist da los? Sie geht mit rein und da muss ich Ihnen erklären, wie man da reingeht. Da geht man an den Eingang, der ist so niedrig, dass ich mit meiner Größe gar nicht durchgehen konnte. Ich musste mich immer bücken. Und innen drin ist ein Eingang mit Steinen, wo man sich draufstellt und dann muss man etwas hochsteigen auf die Matten, muss aber die Schuhe ausziehen. Man kann natürlich nicht mit den schmutzigen Schuhen auf die wunderschönen Strohmatten gehen. Die Schwester stand also da unten und will gerade ihre Schuhe ausziehen. Da kniet der alte Kerl vor sie hin und fängt an zu beten und betet, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Die Schwester sagt, nein, seien Sie ruhig, ich bin doch nicht die Maria, die Sie meinen. Sie brauchen sich gar nicht zu verstellen. Ich weiß genau, wer Sie sind. Sie sind die Maria vom Himmel. Sie sind jetzt gekommen, um mich endlich abzuholen. Ich warte seit 60 Jahren auf Sie. Sagt die Schwester, nein, ich heiße doch nur Maria. Sagt der alte Seher, dürfen Sie lügen? Nehmen Sie mich gefälligst mit. Die Schwester kriegt einen Schrecken und haut ab. Sie kommt in meine Pfarrei und sagt, Pater, was passiert? Schreckliche Sünde. Was? Ich habe Götzendienst getrieben, sage ich. Sie? Ja, der hat mit mir Götzendienst getrieben. Der hat gemeint, ich wäre die Mutter Gottes. Auch, sage ich, das ist ein Irrtum, das ist nur ein Irrtum. Da habe ich sie auf mein Motorrad aufgeladen und bin hingefahren. Dann kriechen wir in das Haus. Ich musste ganz tief runtergehen, die Schwester voran. Sobald der Alte die Schwester sieht, fängt er wieder an, Hände gefaltet, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Und da sieht er mich da hinten stehen. Bricht er ab und sagt, wer sind Sie denn? Ich habe Sie doch gar nicht gerufen. Sag ich, ja, ich bin mal, wollte doch mal sehen, was hier los ist. Ich bin da mitgekommen. Können Sie ein Ausländer in unserem Haus? Sie waren noch nie ein Ausländer, sag ich, es ist mal endlich mal Zeit, dass einer kommt. Ja, sagt er, wer sind Sie denn? Sag ich, och, wer bin ich wohl? Ich bin mal eben mit der Maria gekommen. Was sind Sie? Sag ich, mit der Maria bin ich gekommen. Sehen Sie das hier? Da guckt er und guckt, und verneigt sich ganz tief und sagt, oh, welche Ehre, dann sind Sie ja der heilige Josef. Ich sage, Schwester, der zweite große Irrtum. Der alte Kerl hat gebetet. Und dann habe ich mich dann erkundigt, genau, bis zu seiner Taufe bin ich oft hingegangen. Der hat als Kind mit 7 Jahren im katholischen Kindergarten in Kyoto von einer Schwester das Beten gelernt. Und die Schwester hat den Kindern gesagt, wenn ihr das Gebet jeden Tag fett betet, holt euch die Mutter Gottes im Sterben ab. Da sagt der Alte, jetzt habe ich über 60 Jahre täglich gebetet. Die Tochter sagte, ja, der Vater betet jeden Abend an die Wand gelehnt, das Gebet, was er eben gesprochen hat. Und jetzt kommt sie und will mich nicht mitnehmen. Nein, ich muss mich mitnehmen. Sag ich, hören Sie mal, darf ich mal genau hören, was Sie gebetet haben? Kennen Sie das Vaterunser? Sag ich, ja, kenne ich. Und da betet der alte Kerl das Vaterunser vor, aber nicht im heutigen Japanisch. In einer japanischen Sprache, wie man vor 100 Jahren mit hochgestellten Leuten, dem Kaiser, Bungotai heißt das Japanisch, spricht. Heute kann das keiner mehr. Verstehen tun wir es alle, aber das kann keiner mehr sprechen. Sag ich, so beten Sie? Sagt er, ja, man kann doch nicht die gewöhnliche Sprache sprechen mit Gott. Muss man doch eine besondere Sprache haben. Der alte Kerl hat wirklich gebetet. Ich habe das mit ihm oft unterhalten. Da ist vor über 70 Jahren eine Schwester gewesen. Und die hat in das Herz der Kinder das Gebet eingepflanzt. Und nach 70 Jahren wird er getauft. Kann ich nicht erklären. Ich habe den Mann nicht gesucht. Ich kannte den ja gar nicht. Gott hat ihn durch 70 Jahre durchs Gebet geführt und dann ist der alte Mann vom Sterben getauft worden. Ich konnte dann leider keine Totenfeier halten, weil die Verwandten alles Nichtchristen sind und die wollten das nicht. Aber ich habe ihn dann beerdigt und es war alles sehr schön. Das ist ein Beispiel, wie ich mir sage, wo kommt das her, dass da plötzlich aus Tausenden und aus Zehntausenden einer oder eine erwählt sind, um Christ zu werden. Der Heilige Geist führt die her. Ich habe sie nicht gesucht. Ich kann doch nicht rumgehen und kann fragen, wollen Sie vielleicht Christ werden? Wann wollen Sie endlich Christ werden? Wann werden Sie endlich mal getauft? Ich muss doch warten. Und die vielen Tausende, bitte glauben Sie das, nicht Hunderte, die viele Tausende, die ich unterrichtet habe, ich habe jede Woche 25 bis 35 Mal Unterricht gehalten, Glaubensunterricht. Und das waren jede Woche wenigstens 300 Leute vor mir. Und das 40 Jahre lang. Ich habe also wirklich 10.000 unterrichtet. Von diesen 10.000 habe ich nur 900 getauft, mehr nicht. Aber die da getauft wurden, die haben alle, jeder Einzelne, eine eigene Geschichte des Heiligen Geistes. Und solche Geschichten könnte ich Ihnen jetzt, wenn wir Zeit hätten, einige Stunden, eine nach der anderen, die ich ja selbst erlebt habe, die man ja gar nicht erfinden kann, könnte ich Ihnen die berichten. Ich berichte Ihnen eine weitere Geschichte. Ich habe dann dort in meiner Pfarrei ein Gemeindehaus gebaut, 4-stöckig. Das brauchte ich unbedingt. Und eines Nachts, abends spät, gehe ich zu Bett. Es war schon nach 11 Uhr, war ja immer abends sehr spät, wegen Unterricht. Der letzte Unterricht begann um 9 Uhr abends für arbeitende Leute bis um 10:30. Ich bin in meinem Zimmer im 3. Stock und will gerade zu Bett gehen. Da schellt es unten. Ich denke, was ist jetzt los? Wer schellt denn da? Ach, denke ich, das ist ein Betrunkener, der hat sich vertan. Ich gehe jetzt mal ins Bett. Nein, das hört nicht auf, die schellt dauernd wieder neu. Ich denke, da ist was passiert, ist die Polizei da? Ich gehe runter, mache das Licht an, immer in der Halle, und da steht draußen an der Türe eine Dame. Ich denke, was will die denn jetzt vor Mitternacht? machen wir doch keinen Besuch. Ich gehe runter die Treppe da an den Halle-Eingang. Das sind große Scheiben, Fensterscheiben, Türen, Fenstertüren. Und gucke da raus und denke, um Gottes Willen, was ist das für eine komische Frau? Ich sehe, dass die sehr schön angemalt ist, geschminkt. Sie hat eine Menge Ringe hier an ihren Händen. Ich denke, halt, das ist gefährlich. Und dann mache ich die Tür ein bisschen auf, nur ein bisschen, und frage sie, was wollen Sie denn? Und da sagt diese Dame, bitte schicken Sie mich doch nicht weg, lassen Sie mich doch zu Gott. Sag ich, entschuldigen Sie, was wollen Sie? Ich möchte zu Gott. Sag ich, entschuldigen Sie, jetzt um 12 Uhr? Ja, so schnell wie möglich. Ich sage, entschuldigen Sie, zu Gott? Ja, bitte, bitte hören Sie mich doch an. Was mache ich da? Ich gucke mal die an und kriege einen Schrecken, die riecht. Wissen Sie, ich war jahrelang in Paris und habe dort als Soldat im Bordell arbeiten müssen. Ich kenne also den Geruch dieser Damen im Hotel, kenne ich ganz genau. Die hatte genau denselben Geruch. Ich denke, das ist eine Dirne. Sag ich, ja, na kommen Sie mal rein. Habe ich sie reingenommen, die Treppe hoch in das meine Arbeitszimmer. Aber ich habe mich dann hinter den Schreibtisch gesetzt, nicht nah dran gesetzt. Und sie natürlich saß auf der Erde, auf der Matte. Und da sage ich dann zu ihr, ich habe Sie wohl richtig verstanden. Sie wollen zu Gott? Ja, sagt sie. Sag ich, entschuldigen Sie, Sie? Sie wollen zu Gott? Sagt sie, oh, Sie ahnen wohl, was ich für eine bin. Sag ich, ja, es ist eine gewisse Ahnung, aber ich weiß ja nichts Genaues. Da sagt sie, ja, ich bin eine solche. Bis gestern Abend habe ich mich jeden Abend verkauft. Sag ich, so? Wie lange denn? 10 Jahre. Sag ich, was, 10 Jahre? Sagt sie, ja, wissen Sie, Sie gucken Sie mich doch an. Ich galt als sehr schön, die war wirklich bildhübsche Frau. Ich galt als schön und ich musste Geld verdienen. Sag ich, aber kann man denn nicht anders Geld verdienen? Sagt sie, nein. Ich habe 3 jüngere Brüder, die wollten studieren. Der Vater ist gestorben, die Mutter ist tot. Ich war die älteste Schwester. Nach japanischem Gesetz ist die älteste Schwester und ältester Bruder verantwortlich für die Geschwister. Ich hatte doch nichts als diesen Leib, sagt sie. Sonst hatte ich doch nichts. Ich hatte nur Mittelschule. Ich konnte nur verdienen, indem ich mich preisgab. Sag ich, so. Und da haben sie das getan. Ja, sagt sie, bis gestern Abend. Warum? Gestern Abend spät kommt mein jüngster Bruder und sagt, Onesama, das heißt auf Deutsch, hoch zu verehrende ältere Schwester. So redet man miteinander. Onesama, hoch zu verehrende Schwester, ich habe heute absolviert, ich habe das Examen bestanden, ich habe sogar schon das Versprechen einer Firma, ich brauche kein Geld mehr von Ihnen. Sie sind jetzt frei. Die Geschwister wussten natürlich, wo das Geld herkam, wussten die natürlich, die 3 Brüder. Sagt sie, jetzt ist der 3. Bruder absolviert, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich zu Gott. Es kam mir alles sehr komisch vor. Und dann sitzt sie da und weint und sagt, bitte lassen Sie mich doch zu Gott. Ich habe doch jahrelang immer abends geweint und gebetet, wenn ich frei bin, lassen Sie mich zu Gott. Tja, sage ich, wo haben Sie das Gebet denn gelernt? In Shizuoka, in der katholischen Schule, bei Schwestern. Als Mittelschülerin habe ich das gelernt und habe jeden Tag gebetet. Und jetzt bin ich frei. Bitte, schicken Sie mich nicht weg. Lassen Sie mich zu Gott. Was hätte ich jetzt machen sollen? Überlegen Sie das mal. Soll ich das sagen? Ja, liebes Fräulein, kommen Sie mal eines Tages her, dann reden wir weiter. Nein. Ich war inzwischen dann genug Japaner. Ich habe mich tief verneigt, von meinem Stuhl runtermarschiert, auf die Erde gesetzt, ihr gegenüber auf gleicher Augenhöhe, habe mich dreimal nach der vornehmsten Art und Weise, da gibt es verschiedenste Art und Weisen, tief verneigt und habe gesagt, sehr verehrtes Fräulein, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen meine größte Hochachtung ausspreche. Die weinte wie ein Kind, hat sie noch niemals was gesagt, sowas. Wissen Sie, was Sie da getan haben, das kann man nur tun, wenn man wirklich Gott sucht. Und dann kam sie zum Unterricht, sie kam dann einige Wochen, jeden Tag zum Unterricht. Oft 3-4 Mal am Tag verschiedenste Gruppen mitgemacht. Und da ist sie getauft worden. Und da war ein junger Mann, in meiner Pfarrei ein prächtiger junger Christ, der hat sie geheiratet. Ich habe dem gesagt, die hat das mitgemacht, sagt, Pater, das ist so eine prächtige Frau, die heirate ich. Sind verheiratet und haben 3 Kinder. Sind jeden Sonntag alle 5 in der Messe. Wie komme ich an diese Frau, die da plötzlich nachts steht, lassen Sie mich zu Gott. Die Schwester, die sie unterrichtet hat, ist natürlich schon 4 Jahre lang tot in Shizuoka. Und die hat gebetet, ein ganzes Leben lang, wie sie sagt. Sie hat gesagt wörtlich, Pater, jeden Abend, wenn ich mich gebadet hatte, habe ich bitter geweint vor der Mutter Gottes, dass ich doch zu Gott kommen dürfte. Ich habe die nicht gesucht. Die hat Gott geschickt. Auf ganz komische Weise. Und ist heute eine gute Christin. Und wissen Sie, solche Beispiele habe ich einige Dutzend. Auch wir haben ja noch etwas Zeit. Ich kann noch einiges erzählen. Natürlich, die Beispiele, die sind so unglaublich und so unvorstellbar, dass man sie gar nicht erfinden kann. Ich bin kein Fantast und kein Dichter. Was ich Ihnen hier erzähle, das ist passiert, das habe ich persönlich erlebt. Ich habe es nie niedergeschrieben, weil das so persönliche Sachen sind. Wenn man die schreibt, verlieren die alles. Die nächste Geschichte. Vor jetzt fast 40 Jahren wurden meine Augen plötzlich schwach. Ich konnte nicht mehr richtig lesen. Vor allem das linke Auge, das war ganz verschwommen. Ich gehe zu einem Augenarzt, ein junger Mann, und sage, hören Sie mal, Doktor, meine Augen. Sagt er, ja, wissen Sie, entschuldigen Sie bitte, ich habe noch nie einem Ausländer die Augen untersucht. Ich bin noch ein junger Mann. Es gibt hier aber eine Ärztin, eine berühmte Dame, die Frau Dr. Ishizaki, sagt er. Augenärztin, die kann was. Ich schicke sie zu der. Er gibt mir die Adresse, ich finde das Haus, ein kleines Häuschen, japanisches Häuschen, mit einem kleinen Garten davor, wie sich das gehört. Und ich gehe dahin und schelle und dann geht die Türe auf und da steht eine bildhübsche, ich habe selten ein so was Schönes gesehen, Frau vor mir. Die kam später nach Deutschland, die ist überall aufgefallen hier, so was Edles auf jeden Fall. Steht die kleine Frau vor mir und sagt, was wollen Sie denn? Sage ich, Frau Doktor, Sie sind doch Augenärztin. Ja, sagt sie, meine Augen sind nicht in Ordnung. Würden Sie die bitte mal untersuchen? Das sagt diese Frau zu mir, Sie, ein Ausländer in meinem Haus? Sage ich, ja, Schwester, Frau Doktor, wenn man krank ist, ist es doch egal, ob Ausländer oder Japaner. Ich möchte ihr nur bitten, dass sie mich untersuchen. Das sagt sie ganz herrisch. Steigen Sie auf. Aufsteigen heißt, man muss ja die Schuhe hinstellen und muss da hochsteigen. Steigen Sie auf. Ich stieg auf und denke, Mensch, also die ist unhöflich. Und dann bringt sie mich in ihr Untersuchungszimmer, macht alles dunkel und fängt an zu untersuchen, ohne ein Wort zu sagen. 20 Minuten hörte ich kein Wort von der. Macht Licht an, Licht aus. Ich muss dann mal in die Sonne rausgehen und wieder reingehen. Macht dann verschiedene Sachen ins Auge rein, verschiedene Wasser, so Sachen, Medizin. Nach 20 Minuten sagt sie, ja, ich bin fertig. Sag ich, wie denn? Ja, sagt sie, da ist ja nichts mehr zu machen. Sag ich, wieso denn, was denn? Das linke Auge ist schon ganz ziemlich kaputt und rechts fängt es auch an. Man könnte rechts operieren, aber das ist riskant. Es kann sein, dass rechts auch kaputt geht. Dann ist es besser, wenn Sie das so lassen und das noch einige Jahre aushalten. Sag ich, ja. Nein, medizinisch kann ich Ihnen nichts raten. Sag ich, aber Doktor, was soll ich denn machen? Och, sagt sie, Sie dürfen nichts mehr lesen. Sag ich, was? Ich muss doch vom Beruf aus lesen. Nein, Sie müssen in den Garten gehen und müssen Blumen züchten. Im Grünen, dann ist es richtig. Sag ich, Frau Doktor, ich muss lesen. Warum denn? Von Beruf. Da sagt diese Dame zu mir, was sind Sie denn von Beruf? Sag ich, ich bin katholischer Priester. Da geht die zurück, als ob sie einen Schlag bekommen hätte. Steht bis an die Wand hinten und sagt, was sind Sie? Sie sind katholischer Priester? Nein, das stimmt nicht. Sag ich, was bin ich denn dann? Sie sind von Beruf ein Lügner. Ich sage, Frau Doktor, was sagen Sie da? Von Beruf ein Lügner? Sagt sie, ja. Ich sage nicht, dass Sie subjektiv lügen. Objektiv ist alles gelogen, was Sie als Priester sagen. Sag ich, so? Wie kommen Sie denn darauf? Das kann ich Ihnen beweisen. Wie machen Sie das denn? Sag ich, kommen Sie mit. Da steigt sie, wo man, zum ersten Mal war ich da in ihrem Zimmer oben, hat sie ein eigenes Zimmer gehabt und reißt vor einem Vorhang auf, hier stehen die Lügen. Da gehe ich dahin und da sind ein ganzes Bücherregal voll von religiösen Büchern. Nur religiöse Bücher. Sagt sie, sehen Sie, die habe ich alle studiert und nicht nur das. Ich bin 17 Jahre lang in Dutzende von Kirchen der Christen marschiert, um zu hören, was die erzählen. Es ist alles gelogen. Jeder erzählt was anderes. Dieselbe Heilige Schrift wird vollkommen anders ausgelegt. Es gibt aber nur eine Wahrheit. Also ist das, was Sie sagen als Priester, ist gelogen. Sag ich so. Sie wurde ganz bitter und sagt, 17 Jahre habe ich doch gesucht. Die Wahrheit ist nicht zu finden. Sag ich, ja, vielleicht haben Sie doch nicht richtig gesucht. Doch, sagt sie, ich habe mir meine ganze freie Zeit dran gehängt. Jeden Sonntag war ich in einer anderen Kirche. In meiner Gemeinde in Tokio gab es 27 in meiner eigenen Gemeinde christliche Sekten und Kirchen. In meiner Gemeinde. Ich habe sie alle besucht in ganz Tokio. Es ist gelogen, sag ich, ja. Dann schön, dann weiß ich wenigstens Bescheid über Sie. Ich darf mich empfehlen. Ich kann ja nicht erwarten, dass Sie bereit sind, einem Lügner die Augen zu retten. Und ich will runtergehen. Da rennt sie die Treppe runter. Ich denke, die stürzt hin. Und dann springt diese Dame, ich habe aus altem Adelsgeschlecht, da springt die in ihren Strümpfen auf die Steine. Das ist eine Todsünde. Man darf doch nicht auf die Steine gehen mit den Strümpfen, wo man wieder auf die Matten gehen muss. Springt da runter, steht auf den Steinen, nimmt meine Schuhe, die standen ja da, hält sie hinter sich und sagt, ich lasse sie aber nicht raus. Ich denke, unverschämtes Weibsbild, denke ich. Und da fängt sie an zu weinen. Da steht die da, werde ich nie vergessen, weint wie ein Kind, die Schuhe am Rücken und sagt, bitte, bitte helfen Sie mir doch. Ich sage, was soll ich denn machen? 17 Jahre habe ich gesucht. Kommen Sie bitte und erzählen Sie mir noch mal alles von Gott. Vielleicht kann ich dann glauben. Denke ich. Schön, sage ich, Frau Doktor, was soll ich denn machen? Ich habe nur Donnerstagabends 3 Stunden Zeit. Die Leute kommen bis nachts um 11 Uhr zur Untersuchung. Wenn Sie donnerstagsabends kommen wollen und mich unterrichten, wäre ich dankbar. Sage ich, schön, ich komme. Dann bin ich, bitte glauben Sie das, 3 Jahre lang, jeden Donnerstagabend, mit Ausnahme des Abends, in der Karwoche, da hatten wir nachts Anbetung, jeden Donnerstagabend mit meinem Motorrad dahin gefahren, etwa 10 Minuten hat es gedauert, und habe diese Dame, dann auch ihre beiden Kinder, große Kinder, und ihren Mann, der ist auch Arzt, unterrichtet. 3 Jahre lang, wissen Sie, es war eine harte Sache. Vor allem, das sind Akademiker, da kann nicht ich das erzählen, was ich den Arbeiter erzähle. Ich habe mich vorbereitet und es ging, habe alles erzählt, was ich wusste. Und bin ich ja ausgebildeter Philosoph und Theologie kenne ich auch und Medizin habe ich auch studiert. Und Sprachen kann ich auch 6, 7. Ich konnte also einiges erzählen. Nichts zu machen. Die Antwort war immer von ihr, Shin Yerare Nai. Das kann ich nicht glauben. Ja, sage ich, Frau Doktor, jetzt habe ich 3 Jahre gebraucht. Und Sie sagen immer nur wieder, ich kann das nicht glauben. Dabei kommen Sie doch jetzt schon über 2 Jahre jeden Sonntag zur Messe. Es wird ja nur unterrichtet, wer zur Messe kommt. Wer nicht betet, kriegt keinen Unterricht. Ich verlange von allen Katechumenen, dass sie jeden Sonntag bei der Messe waren. Die kommen auch, wenn sie ernst meinen. Sie kommen doch jeden Sonntag zur Messe. Sie hören doch meine Predigt jeden Sonntag. Ja, sagt sie, höre ich gern, ist interessant, aber ich kann das ja nicht glauben. Sage ich, Herr Doktor, ich komme nicht mehr. Entschuldigen Sie, ich habe noch anderes zu tun. Da weinte sie wieder. Sage ich, Frau Doktor, ist nichts zu machen. Sie können weinen, wie Sie wollen, ich komme nicht mehr. Und kam nicht mehr. Sie kam dann immer noch sonntags zur Messe. Hat sie ganz hinten in der Kirche gesessen, da sah ich sie ja immer. Und sofort nach der Messe war sie weg. Kein Wort von ihr mehr. Dann dauert das 2, 3 Monate, da ist sie plötzlich wieder da in meinem Zimmer und sagt, Pater, Sie müssen mir helfen. Sag ich, was soll ich denn tun? Mein Mann, der ist ein berühmter Arzt, ein ganz bedeutender Mann, geht zu einem Kongress nach Spanien und nimmt mich mit. Da ist ein grüner Ärztekongress. Und wir kommen durch Deutschland. Können Sie mir in Deutschland Adressen geben, was ich dort angucken soll? Sag ich, oh, jetzt habe ich dich. Und da habe ich ihr für 10 Tage in Deutschland Adressen gegeben, nur von mir bekannten, gut christlichen Ärztefamilien. Ich habe ja 6 Geschwister, die Ärzte sind. Und habe die von Hamburg bis nach München nur in gut christliche Ärztefamilien einquartiert. Da hat sie zum ersten Mal das erlebt, was wie eine katholische Familie aussieht. Dann ist sie nach Rom und kenne ich mich in Rom sehr gut aus. Da konnte ich ihr beim Papst eine Audienz vermitteln, ihr und ihrem Mann. Hat natürlich riesig als Heiden. Und dann sind sie nach Spanien. Dort war 10 Tage der Kongress. Die Ärzte haben dann ihre Vorträge gehört. Die Damen wurden rumgeführt durch Spanien. Und dann kommt sie nach Tokio, strahlend und sagt, Pater, die Augen meines Herzens sind geöffnet. Den Satz hat sie gesagt. Augenärztin, bitte taufen Sie mich. Ich habe die Kirche erlebt. Ich kann jetzt glauben. habe ich sie getauft. Aber jetzt fängt die Geschichte erst an. Ich habe die ganzen Jahre in Japan mich nicht ein einziges Mal einladen lassen. Das ist das Dümmste, was man machen kann, sich von den Leuten einladen lassen, denn dann ist man nicht mehr frei. Dann ist man gebunden durchs Essen und so weiter. Ich habe nicht ein einziges Mal mit den Leuten in ihrem Haus gegessen. Jetzt nach der Taufe der Dame, sagt die Frau Dr. Ishizaki, Pater, jetzt müssen Sie mir eine Ehre antun. Was denn? Ich weiß, dass Sie nicht zu essen gehen. Bitte kommen Sie zu uns zum Kaffee. Mein Mann und meine beiden Kinder warten. Sag ich, gut, dann mache ich eine Ausnahme. Bin hin. Da sitzen wir da oben in ihrem Zimmer, auf dem Boden natürlich. Keine Stühle, gibt es ja gar nicht. Und trinken Kaffee. Da sage ich, Frau Doktor, jetzt müssen Sie mir was erlauben. Ich möchte Sie wissen von Ihnen, was ist denn passiert, dass Sie 17 Jahre lang besucht haben, wo der Glaube ist. Und da kam die Geschichte raus. Da sagt sie, Pater, das ist sehr einfach. Meine ganze Familie natürlich ist nicht christlich, kein Mensch. Wir sind alles Buddhisten, wie sich das gehört. Und wir haben oben im Norden eine Art Schloss. Und dort bin ich groß geworden. Und dann bin ich nach Tokio, um zu studieren. Und in den ersten Semesterferien bin ich wieder nach Hause. Und da ist gerade das Schatzhaus, das ist immer abwärts vom Schloss weg. Das ist mit dicken Steinen und mit Eisen, dass keiner rein kann. Ist das Schatzhaus auf? Das haben all die alten Familien. Die haben wunderbare Sachen. Das habe ich gesehen dann ja. Wissen Sie, ihr habt Schätze. Durch Jahrhunderte war kein Krieg dort. Kostbare Sachen an Bildern, an Statuen, an Gemälden, an Seidenkleidung. Und da ist gerade das Schatzhaus auf und die Bediensteten machen genau das Zeug raus, muss zweimal im Jahr rausraufen an die frische Luft. Das Haus ist offen, es hat ganz kleine Türen, mit schweren Eisentüren zwei, kann man gar nicht rein, kann kein Dieb rein. Die ganz kleinen Fenster mit Eisen, Doppeleisen. Und das Mädchen, damals 18 Jahre noch nicht ganz, geht zum ersten Mal in das dunkle Schatzhaus. Es ist ganz düster, weil die ganz kleinen Fenster sind, dicke Wände. Aber es ist leer. Dann steigt sie die Treppe hoch. Oben ist auch alles leer. Die Diener haben alles raus auf den Rasen gebracht. Und da sieht sie plötzlich in der Ecke, da liegt doch noch was. Geht sie hin, das riecht so komisch. Da liegen so runde Ballen, wie im Fußball etwa. Sie nimmt so einen Ball, was ist denn das? Und geht runter und sagt, Vater, gucken Sie mal, Sie, nicht du, immer Sie. Geschwister auch nur sie. Immer sie. Du gibt's zwar aber ganz selten. Vater, gucken Sie doch mal. Da oben habe ich das gefunden. Da liegt noch mehr davon. Sagt der Vater. Was? Doch, sagt sie, da ist noch eine ganze Menge von diesen Sachen. Und der Vater nimmt das Ding, macht das auf. Und was kommt raus? Kleider. Und zwar Kleider von Bedienten, uralte Kleider. Und auf den Kleidern sind rote Perücken. Und die riechen so komisch. Sagt der Vater, was ist das denn? Das ist uralt. Das muss einige Jahrhunderte alt sein. Die gibt es ja gar nicht mehr, diese Kleider. Hol mal das andere. Und da holt sie noch darunter. Und dann kommt raus nachher 17 Bündel, 10 Frauenkleider und andere Männerkleider. Und dann packt der Vater in die Tasche. Was ist denn das? Da ist in der Tasche ein Rosenkranz, ein Kreuz und Medaillen. Sagt der Vater, das sind ja Christen. Oh, Das sind ja Christen, die haben ja alle Angst vor Christen. Alle heute noch haben sie Angst. Da waren ja Christen bei uns im Schloss. Ja, sagte. Da muss ich in der Chronik nachgucken. Und dann sind wir rein, ist sie rein und haben die Chronik aufgeschlagen. Und da kommt raus, dass im Jahre 1641 in der großen Christenverfolgung in Südjapan eine Anzahl junger Christen nach Nordjapan, das ist 2.500 Kilometer entfernt, aus dem heißen Süden in den kalten Norden geflohen sind, um der Verfolgung zu entgehen. Und haben sich dann im Norden an dem Schlossstadt als Arbeiter verdient. Und dann kam aber durch Tatematsumo, so heißt der Damio, der Chef dort, kam die Verfolgung nach Norden, da wurden sie gepackt. Hat man verlangt von ihnen, sie sollen den Glauben abschwören. Nein, tun sie nicht. Sie werden getötet. Wir sind Christen. Tun wir nicht. Dann wurden sie dort vor dem Schatzhaus zu Tode gepeitscht, alle 17. Und das Blut ist auf den jetzt noch in dicken Flecken auf das zu sehen. Da hat man die Asche weggeschickt und die Kleidung, die hat man da oben in die Ecke geworfen. Das ist ein Aberglaube, dass man Kleidung von Toten nicht verbrennen darf. Und nach 250, fast 300 Jahren, hat dieses Mädchen die Kleidung der Märtyrer in der Hand. Sagt ihr, Pater, ich bin krank geworden. Ich konnte nicht mehr schlafen. Wie ist das möglich? In unserem Haus haben junge Menschen sich für diesen fremden Gott töten lassen. Was ist das für ein Gott? Und nach einem halben Jahr bin ich wieder nach Tokio. Ich war krank die ganze Zeit, habe weiter studiert. Und dann habe ich 17 Jahre lang gesucht und nichts gefunden. Und dann hat Gott sie vor 3 Jahren zu mir geschickt. Und jetzt bin ich Gottes Kind. Wisst ihr, wenn Sie das da hören, beim Kaffee, glücklich und strahlend ist sie. Auch ihre beiden Kinder sind getauft, der Mann auch nicht. Jetzt bin ich Gottes Kind. Ich frage mich natürlich, Sie kennen das Wort von Tertullian. Das Blut der Märtyrer ist der Same neuer Christen. Aus dem Jahre 202 stammt das Wort von Tertullian aus Nordafrika. Das Blut der Märtyrer ist der Same neuer Christen. Genau das ist hier passiert. Da sind 17 junge Menschen für Christus gestorben und nach über 250 Jahren geht die Saat auf, wird dieses Mädchen und ihre Familie getauft. Ich habe die nicht gesucht. Ich bin zu der gegangen wegen meiner Augen. Ich habe die nicht gefragt, wollen sie getauft werden? Ich werde mich hüten. Das fragt man prinzipiell nicht. Man fragt prinzipiell niemals, wollen sie vielleicht getauft werden? Oder warum denn nicht? Oder wann denn endlich? Man wartet. Bitte glauben Sie mir, ich habe eine ganze Anzahl Erwachsener getauft, die haben 10 volle Jahre jede Woche 1-2 Mal vor mir gesessen. Kamen jeden Sonntag zur Messe, sonst wären sie im Endeffekt, ich kriege keinen Unterricht ohne Messe. Ich habe nie gefragt, die kommen rein, verneigen sich, sitzen da und gehen weg. 10 Jahre lang. Und dann passiert es dann, Pater, ich glaube, taufen Sie mich. Die habe ich ja alle nicht gesucht, die Leute. Die kommen ja von Gott geschickt. Und die wurden dann Christen. Und war was für Christen, wissen Sie? Das kann ich jetzt nicht in Einzelnen erzählen, was das für tolle Christen darunter sind. Nicht alle, aber ein Großteil können wir uns nur verstecken. Ich kann mich da nur verstecken vor den Leuten. Ich kann mich nur schämen. Wissen Sie, ich habe mich so oft geschämt in Japan vor den Christen. Ich denke, das schaffe ich nicht, was ihr schafft. Aber das, wie gesagt, das ist ein eigener Vortrag, was die da machen. Das ist ja unglaublich, was ich dort erlebt habe. Gell? Aber das ist so eine Geschichte, wie die Leute, wie das läuft.